Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich brauche hier noch. Genau. Einmal auf Zeigen, genau. Genau, wir starten direkt ins Thema rein. Denn vor einiger Zeit habe ich in einer Zeitschrift einen Artikel gelesen und in diesem Artikel schrieb der Autor, dass für ihn die Bilder von Rembrandt wohl so etwas wie sein persönliches fünftes Evangelium seien. Und ich kannte diesen Ausdruck fünftes Evangelium bis dato noch nicht. Damit ist wohl nicht gemeint, dass der Spiegel zur Osterzeit mal wieder in irgendeinem geheimen vatikanischen Archiv einen verborgenen Bericht über das Leben Jesu gefunden haben will. Sondern fünftes Evangelium meint, dass es bestimmte kulturelle Artefakte gibt, also Literatur, Musik, bildende Kunst, also bestimmte Werke, die einem nochmal einen ganz besonderen individuellen Zugang zu den ursprünglichen vier Evangelien ermöglichen. Und diese könnte man dann augenzwinkern sozusagen als fünftes Evangelium bezeichnen. Und Beispiele dafür sind dann zum Beispiel die Matthäus-Passion von Bach oder die Chroniken von Narnia, von C.S. Lewis oder eben Gemälde von Rembrandt, Marc Chagall, viele andere Künstler ließen sich nennen. Und ich weiß nicht, ob ihr so ein fünftes Evangelium habt. Ich habe dann selbst mal nachgedacht und überlegt und ich habe dann festgestellt, dass für mich selbst das fünfte Evangelium immer die Batman-Trilogie von Christopher Nolan gewesen ist. Darüber könnte ich jetzt ganz, ganz viel erzählen und schwadronieren, aber keine Bange, das wird heute keine klassische Filmpredigt. Wir können es natürlich gerne hinterher noch ein bisschen austauschen bei Bedarf, aber hier und jetzt will ich das Batman-Universum nur als Ausgangspunkt für ein paar Überlegungen wählen. Und für alle, die mit der Batman-Terminologie noch gänzlich unvertraut sind: Batman heißt mit bürgerlichem Namen Bruce Wayne, ist ein Multimilliardär und lebt auf einem wunderschönen, der Wirklichkeit entrückten, man könnte fast sagen auf einem himmlischen Anwesen, am Rande der Metropole Gotham City. Und Gotham City hingegen ist eine von Kriminalität und Unrecht geprägte Stadt, so ein richtig klassischer Sündenpfuhl, das moderne Sodom und Gomorra, wenn man so möchte, in dem das Böse in Gestalt ganz unterschiedlicher Verbrecher und Krimineller herrscht. Und obwohl Bruce Wayne es sich auf seinem schönen Anwesen doch eigentlich so nett und gemütlich machen könnte, schmerzt ihn das Leid dieser Stadt und er entschließt sich darum, des Nachts in anderer Gestalt, nämlich in der Figur des Superhelden Batman, für Gerechtigkeit in dieser Stadt zu sorgen und die Bewohner von Gotham City zu beschützen und zu retten. Und er erntet dafür nicht mal besonders viel Ruhm und Dank, sondern vielfach auch Ablehnung. Und mich hat das als Jugendlicher oder als, ja, doch eigentlich auch noch heute immer sehr fasziniert und beeindruckt und begeistert, denn wo andere Superhelden in anderen Comic-Verfilmungen ihr Menschsein so nach und nach eigentlich hinter sich lassen und ganz und gar in ihren Superkräften aufzugehen scheinen, also Menschen im Grunde genommen nur noch so eine Randerscheinung darstellen, da wendet sich Batman dem Menschsein und den Menschen direkt zu und begibt sich gewissermaßen unmittelbar in ihre niedersten Abgründe. Und wie gesagt, eigentlich möchte ich heute Morgen gar nicht so tief da einsteigen, aber vielleicht sind dem einen oder anderen jetzt auch schon so ein paar Parallelitäten aufgefallen, denn ich würde behaupten, dass wir es bei Batman mit einer symbolischen Menschwerdung zu tun haben. Eben von himmlischen Zuständen hinein in abgrundtief irdische Verhältnisse. Und genau das ist, ihr werdet es gelesen und gehört haben, heute unser Thema. Das Wort wurde Mensch, so steht es gleich zu Beginn des Johannesevangeliums im ersten Kapitel. Das Wort wurde Mensch oder wie es in Vers 14 fast treffender heißt, das Wort wurde Fleisch. Das Wort und das Fleisch also. Ich weiß nicht, welche Assoziationen da bei euch geweckt werden, welche Gefühle das bei euch hervorruft, wenn ihr das so hört. Aber ich finde, dass schon in der Phonetik, also in dem Klang dieser Wörter schon so einiges verborgen liegt. Da haben wir auf der einen Seite das Wort oder auf Griechisch das Logos. Das scheint so ein bisschen über den Dingen zu schweben, ist der Realität irgendwie enthoben, da ist eine Weite, das levitiert, das ist entrückt, das hat etwas angenehm Diffuses, vielleicht etwas Unberührbares, etwas Heiliges, Erhabenes, ist fein, ätherisch, intellektuell oder vielleicht sogar weise. Und dann ist da auf der anderen Seite das Fleisch oder auf Griechisch das Sarz. Das erscheint fast gegenteilig, ja. Fleisch, das ist irgendwie haptisch, physisch, auf dem Boden der Tatsachen erdig, manchmal derb, roh, blutig, hat vielleicht etwas Dreckiges, etwas Schmutziges, Verruchtes, ja, vielleicht sogar etwas Sexuelles. Und ich sage auch gleich noch was zum Thema Sex, also da könnt ihr euch drauf freuen. Aber es gibt da diese zwei sehr unterschiedlichen Dimensionen und dazwischen eine Bewegung. Und wir wollen uns anschauen, was da passiert. Ich behaupte, dass Fleischwerdung letztendlich ein Synonym für Liebe ist. Das ist heute Morgen meine These. Und dass in dieser Fleischwerdung ganz unterschiedliche Dimensionen dieser Liebe aufleuchten. Und im Grunde möchte ich diese Predigt dafür nutzen, diese Facetten der Liebe Gottes noch mal ein bisschen zum Ausdruck zu bringen. Ich habe heute keinen unmittelbaren Imperativ oder Action-Step für euch vorbereitet. Ich möchte einfach ein bisschen von der Liebe Gottes schwärmen. Und im besten Fall entdeckt ihr dabei die eine oder andere neue Perspektive. Das würde mich natürlich sehr freuen. Also, beginnen wir vielleicht mit dem hoffentlich augenscheinlichsten, dem Offenkundigen. Die Fleischwerdung Gottes in Jesus Christus ist erst einmal schlicht die physische Bedingung, um schließlich für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Ich hoffe, dass wir da so ein bisschen Konsens haben, weil ich dazu gar nicht so viel jetzt sagen möchte. Aber es ist natürlich immens wichtig, deshalb vielleicht noch mal kurz und knapp festgehalten, Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Aber es ist ja so, dass es sehr unterschiedliche Wege gibt, um sich dieses Evangelium zu erschließen. Und ein Weg, der für mich immer ein bisschen herausfordernd ist, ist ein etwas technischer, ein etwas formelhafter Zugang. Ihr kennt das vielleicht, wenn euch jemand das Evangelium quasi im Crashkurs vermitteln oder vielleicht fast so um die Ohren hauen möchte. Das klingt dann fast auch so ein bisschen staccatohaft. Gott will Gemeinschaft, der Mensch aber sündigt. Sünde trennt den Menschen von Gott, der Mensch verdient deshalb den Tod. Gott wird aber Mensch. Christus nimmt die Schuld auf sich, er stirbt stellvertretend, Gott schafft also Versöhnung, also wird Gemeinschaft wieder möglich. Das Evangelium erscheint dann fast so ein bisschen wie eine komplexe mathematische Gleichung, in der verschiedene Parameter, Konstanten und Variablen eine elegante Formel bilden sollen. Und die Menschwerdung Gottes ist dann so ein kleines Element davon, damit man die Gleichung irgendwie lösen kann. Also ihr müsst das da nicht verstehen. Ich wollte nur so ein bisschen zum Ausdruck bringen, wie technisch oder komplex oder vor allem voraussetzungsvoll das manchmal wird. Und das kann man zwar so machen, das ist inhaltlich nicht verkehrt, aber wie gesagt, das Evangelium erscheint dann, um in dem Wording unseres heutigen Themas zu bleiben, ein wenig wie ein technisches Wortgerippe, das einen noch nicht so richtig berühren kann, das auch nicht so richtig ins Herz geht, weil da eigentlich noch ganz viel Fleisch ran müsste. Also begeben wir uns doch mal auf die Suche nach diesem Fleisch. Denn eine der dringlichsten Fragen, die diese Formel eben nicht beantwortet, lautet dabei nämlich, wenn Gottes Menschwerdung primär zum Ziel hatte, für unsere Sünden am Kreuz zu sterben, was sollten dann eigentlich diese 33 Jahre, die Jesus hier auf der Erde gelebt hat? War das wirklich nötig? Was wollte er hier? Theoretisch hätte es ja gereicht, wenn er einfach pünktlich auf Golgatha erschienen wäre. Und selbst wenn wir sagen, na ja, aber er hat ja auch ganz viel auf der Erde gewirkt, er hat ja ganz viele Menschen geheilt und Wunder getan und das Reich Gottes verkündigt, selbst dann müssten wir ja zugestehen, dass diese Phase in Jesus' Leben nur wenige Jahre dauerte. Also die meiste Zeit hat er irgendwo im Verborgenen als Tischler oder Schreiner gelebt. Und manchmal übersehen wir so ein bisschen die Dauer, die dieser Mensch gewordene Gott auf dieser Erde verbracht hat. Und auch wenn wir sagen, dass Jesus mit 33 Jahren doch wahrscheinlich recht früh gestorben ist, konnte das für damalige Verhältnisse schon so ein echtes, handfestes Erdenleben bedeuten. Das war kein kurzes Intermezzo hier, sondern Gott hat wirklich auf dieser Erde so richtig gelebt. Deswegen nochmal, wozu das alles? Und Eigentlich wollte ich ja wirklich nicht so viel dazu sagen, aber vielleicht erlaubt ihr mir doch noch mal ganz kurz zu Batman zurückzukommen. Was mich beim ersten Teil, beim Sehen des ersten Teils dieser Trilogie, die den treffenden Titel Batman Begins trägt, was mich da damals sehr beschäftigt hat, war, dass Bruce Wayne noch weit vor seinem öffentlichen Wirken als Batman in Gotham City, dass er zunächst einige Jahre schlicht unter den Menschen lebt. Mit den Ärmsten auf der Straße und mit den Verbrechern und Kriminellen im Gefängnis, mit ihnen quasi die gleiche irdische Geworfenheit teilt, sich mit diesen Menschen beschäftigt, sich mit ihnen auseinandersetzt, um zu verstehen, wie die so ticken. Das finde ich sehr bemerkenswert, weil wir selbst ja aktuell, oder vielleicht ist es auch immer so gewesen, in absolut auseinandersetzungsarmen oder vielleicht kann man fast sagen auseinandersetzungsfeindlichen Zeiten leben. Ich glaube, wir sind nicht besonders gut darin, uns mit etwas wirklich gründlich zu beschäftigen. Das beginnt so in kulturellen Bereichen. Mir fällt das immer auf, wenn man mit Freunden im Kino war und dann ist der Film irgendwann zu Ende und dann trifft man sich wieder im Foyer und dann steht man so zusammen und dann trifft jeder so eine Ad-hoc-Bewertung, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Film gewesen ist. So Daumen hoch, Daumen runter. Setzt sich ja keiner wirklich nochmal hin und überlegt gründlich, was er oder sie da gerade gesehen hat, sondern meistens sind wir da sehr schnell in unserem Urteil. Oder machen wir uns mal ehrlich, wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte dieser Predigt angekommen. Und wer von euch hat jetzt schon eine Tendenz, ob das eher eine gute oder eine schlechte Predigt wird? Und bitte antwortet da bloß nicht drauf jetzt. Und warum eigentlich nicht? Eigentlich, ja? Oder was sind da die Kriterien? Oder wann habt ihr euch das letzte Mal eine Predigt, vielleicht sogar gerade die, die euch nicht zugesagt hat, die als langweilig oder zu über- oder unterfordernd empfunden habt, zu Hause nochmal richtig intensiv durchdacht, über den spontanen ersten Eindruck hinaus? Um so richtig zu verstehen, was sich die predigende Person hier vorne dabei wohl so gedacht hatte. Und es wäre ja alles möglich, es ist ja alles online. Ich gestehe, dass ich das super, super selten tue. Und von diesen kulturellen Bereichen geht das eben auch weiter ins menschliche Miteinander. Wir versuchen auch selten, die Beweggründe anderer nachzuempfinden, ihren biografischen Werdegang, die systemischen Umstände, in denen sie leben. Wir machen es uns da oft sehr einfach. Und deshalb sprechen wir in dieser Gesellschaft eben auch selten über Auseinandersetzung, sondern lieber über sowas wie Toleranz. Eine tolerante Gesellschaft ist aber noch lange keine liebevolle Gesellschaft, sondern oft ist sie auch das Gegenteil davon. Die Toleranz sagt, mach doch, was du willst, ist mir doch scheißegal, ich mach mein Ding, du machst dein Ding und solange wir uns dabei gegenseitig nicht stören, ist doch alles Taco. Auseinandersetzung aber, das ist ein Synonym für Liebe. Und Fleischwerdung wiederum ist ein Synonym für Auseinandersetzung. Also macht euch das wirklich klar. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der sich mit seiner Schöpfung auseinandersetzt und beschäftigt. Mit den Umständen, in denen seine Schöpfung lebt, wohnte unter uns, heißt es in Johannes 1 weiter. Unter denen also, die doch so viel anders sind als er selbst. Und Heimke wird da nächste Woche was zu sagen, deswegen greife ich hier jetzt nicht vor. Und es ist dann mehr ein theologisch-philosophischer Diskurs, ob ein Gott, der zwar auf der einen Seite allwissend ist und auf der anderen Seite aber frei von Sünde, ob so ein Gott sowieso schon immer von unseren sündigen Umständen gewusst hat oder ob dieser Gott in Jesus Christus diese Versuchung, denen wir ja tagtäglich unterworfen sind, dann erstmals so richtig leibhaftig erfahren hat und zum Glück widerstanden hat, müssen wir ja sagen. Darüber nachzudenken erscheint mir lohnenswert, aber das kann ich leider noch nicht beantworten. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich feststelle, dass dieser Gott sich mit seiner Schöpfung beschäftigt und in sie hineinspürt. Und ich hatte ja versprochen, dass wir auch über Sex sprechen wollen. Und wir haben ja auch schon über Fleisch gesprochen. Und eine der ersten Stellen in der Bibel, in denen uns das Fleisch, das Sargs, begegnet, ist die prominente Stelle in Genesis 2, 24, in der es heißt, dass ein Mann Vater und Mutter verlassen wird und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Ich glaube, dass dieses ein Fleischwerden unterliegt der eigentlich wunderschönen Idee oder der fast romantischen Vorstellung, dass man jemanden so sehr mag und gern hat, jemanden so sehr liebt, dass man nicht nur immer in der Nähe des anderen sein möchte, sondern der Person eigentlich so nah sein will, dass die nächste Nähe gerade nah genug ist. Die Sehnsucht nach dem anderen also so groß ist, dass man am liebsten in den Leib des anderen hineinschlüpfen möchte, um dort für immer zu verweilen. Und natürlich haben wir zu Gott keine sexuelle Beziehung, aber eine ähnlich intime. Zumindest Gott zu uns und zumindest so sehr, dass Gott in Jesus Christus natürlich nicht mit den Menschen ein Fleisch geworden ist, aber Gott teilt sich zumindest die gleiche Substanz. Es ist also, und hier wird diese grammatikalische Spitzfindigkeit dann auch wirklich mal relevant, es ist nicht dasselbe, aber das gleiche Fleisch, in dem Gott lebt. Und als ob das nicht genug wäre, da greife ich vor, nimmt Gott ja spätestens mit dem Heiligen Geist dann auch wirklich Platz in uns, kehrt in uns ein, quasi als Ausdruck höchster Intimität. Also, wir haben es mit einem Gott zu tun, der uns liebt und dessen Auseinandersetzung mit uns von seiner Liebe zeugt. Aber wir müssen natürlich weiter fragen, wenn Gott sich mit uns Menschen beschäftigt, was findet er dann vor? Wie ticken diese Menschen? Wie sind die drauf? Und wie ist ihr Verhältnis zu diesem Gott? Und dafür vielleicht ein ganz kurzer Exkurs. Von der amerikanischen Schriftstellerin Gertrude Stein gibt es aus einem ihrer Gedichte den bekannten Satz, vielleicht kennt ihr den, eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Dieser Satz ist ein klassisches Beispiel für eine sogenannte Tautologie. Und mit einer Tautologie haben wir es immer dann zu tun, wenn ich mit einer Sache, eine Sache mit der gleichen Sache erkläre. Um diesen Satz zum Beispiel zu verstehen, also was eine Rose ist, muss ich ja vorher schon verstanden haben, was eine Rose ist. Also im Grunde wird hier nicht besonders viel ausgesagt. Und eine solche Tautologie finden wir auch in der Bibel, nämlich in Exodus 3, Vers 14. Kennt ihr wahrscheinlich auch, Gottes berühmteste Selbstaussage im Alten Testament, ich bin, der ich bin. Im Grunde ebenfalls ein Satz, mit dem wir, wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch erstmal nicht so richtig viel anfangen können. Da stecken jetzt nicht so super duper viele Informationen drin, außer dass Gott eben der ist, der er halt ist. Aber das ist natürlich trotzdem nicht wenig, denn ich bin, der ich bin, beschreibt ja gewissermaßen Gottes Essenz im Alten Testament, seine Souveränität, dass eben Gott im Grunde sein und tun kann, was er möchte und vor allem, dass ich da auch nicht besonders viel mitzureden habe und mich da auch nicht viel gegen machen kann. Wir haben es im Grunde zunächst erstmal mit einem tautologischen Gott zu tun. Und zementiert wird das Ganze dann sogar noch ein paar Kapitel später weiter in Exodus 20, wo Gott als eines der ersten Gebote vorschreibt, du sollst dir kein Bild von mir machen. Denn jedes Bild, das ich mir von Gott mache, wann immer ich Gott irgendwie reduziere, eindampfe, in eine Box stecke oder sage, so und so ist Gott oder so und so ist Gott nicht, das widerspricht ja seiner Souveränität, dass er eben der er ist und nicht so, wie ich ihn gerne hätte. Und ich glaube, das tut weh. Ich glaube, das ist auch hart, wenn man sich das mal so wirklich gründlich auf der Zunge zergehen lässt. Und es kann ja auch jeder mal für sich überlegen, wie gut ihm oder ihr das gelingt, sich kein Bild von Gott zu machen. Und wenn das zu schmerzhaft ist, können wir auch in die Bibel schauen und feststellen, dass es für die Menschen im Alten Testament und vornehmlich für das Volk Israel wohl fast so eine Art Hobby gewesen sein muss, sich immer wieder Bilder von Gott zu machen. Und für solche Bilder findet die Bibel auch einen strengen Ausdruck, nämlich Götze. Dieser Begriff kommt in der Bibel ganze 150 Mal vor, ist also ein echtes Thema. Und Gott beschäftigt sich mit seiner Schöpfung und muss dann wohl irgendwann feststellen, dass Menschen nicht nur nicht imstande sind, sich kein Bild von ihm zu machen, sondern dass diese falschen Gottesbilder, falschen Götter, immer wieder für neue Trennung zwischen Gott und den Menschen sorgen. Und dass es in uns Menschen offenbar ein tiefes Bedürfnis nach Bildlichkeit gibt und wir sogar angewiesen sind auf Bilder. Vielleicht deshalb der Hang manchmal zu fünften Evangelien, weil uns das einfach so viel illustriert. Und was dann aber passiert, ist spektakulär und berührt mich gleichermaßen, denn Gott beharrt nicht einfach auf seinem Standpunkt, sondern er lässt sich auf diese menschlichen Bedürfnisse nach Bildlichkeit ein. Er geht gewissermaßen hinter seine eigenen Gebote zurück, bricht sie sogar selbst, indem er uns selbst ein Bild gibt. Und er darf das ja auch, denn er ist ja, wer er ist. Und dann gibt es keine diffuse Vorstellung mehr von ihm, keinen tautologischen Gott, sondern einen sehr konkreten. Ein Gott aus Fleisch und Blut, ein Gott zum Anfassen, nämlich Jesus. Und das ist dann sozusagen auch der Höhepunkt, die Klimax. Hier wird alles nochmal potenziert und in schwindelerregende Höhen gesteigert, wenn das Wort eben nicht nur Fleisch wird, sondern das Fleisch sogar mit Teilen des Wortes, des Logos bricht. Wenn das Fleisch das Wort verändert, das Wort nicht nur eine kurzfristige Modifikation erlebt, sondern für immer verwandelt wird. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass ein kurzer Blick in die biblische Götzenstatistik so ausfällt, dass der Begriff Götze tatsächlich 150 Mal in der Bibel auftaucht, aber das teilt sich auf in 141 Mal im Alten Testament und nur 9 Mal im Neuen Testament. Was für mich nur ein starkes Indiz dafür sein kann, dass Menschen mit Jesus Christus nicht mehr auf falsche Gottesbilder angewiesen sind. Wenn es also später bei Paulus heißt, den Griechen ein Grieche und den Juden ein Jude, dann ist das kein revolutionärer Ansatz von Paulus, den er sich irgendwie ausgedacht hat, sondern eigentlich nur die konsequente Fortführung dessen, was Gott uns bereits vorgelebt hat, nämlich den Menschen ein Mensch, so dass wir Gott besser verstehen. Gott springt gewissermaßen über seinen eigenen Schatten. Und eigentlich wollte ich ja nicht mehr so viel über Batman sprechen, aber am Ende des zweiten Teils sagt jemand, nämlich der Commissioner Gordon, ein Freund von Batman, dass Batman der Held ist, den Gotham City eigentlich verdient, aber nicht den, den sie gerade brauchen. Und Batmans Größe beweist sich dann nämlich darin, dass er sich noch einmal kleiner macht, als er eigentlich ist. Aber das müsst ihr euch selbst anschauen. Aber ich denke, dass es genauso mit Gott ist. Wir fassen also zusammen, Gottes Fleischwerdung ist ein Synonym für seine Liebe zu uns. Und sie drückt sich aus, weil er Mensch wurde, um uns zu retten. Mensch wurde, weil er sich mit seiner Schöpfung auseinandersetzt. Und Mensch wurde, um uns ein Bild von sich selbst zu geben. Und wir werden jetzt gleich eine Zeit der Stille haben, um im Anschluss gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Und dort wird uns das Thema weiter beschäftigen und begleiten. Denn wenn wir das Brot, also sein Leib, also sein Fleisch in uns aufnehmen, dann ist das auch ein Akt höchster Intimität. Gott wird dann ein Teil von uns. Und das war jetzt vielleicht viel Stoff, deshalb wollen wir jetzt vor dem Abendmahl kurz zur Ruhe kommen, eine kurze Zeit der Stille haben, bevor wir dann in den Lobpreis starten. Und vielleicht gibt es einen Gedanken, der dich gerade noch beschäftigt, dann beweg ihn gerne vor Gott. Oder leg ihm sonst hin, was dich gerade so umtreibt und was du bei ihm abgeben möchtest. Amen.